Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Hi Tanja, sei gegrüßt.
Du hast uns ja jetzt schon ganz viel über die Museumsschiffe im Museumshafen vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum erzählt. Das war wirklich sehr interessant.
Genau, weil es gibt so viele unterschiedliche historische Schiffe, die da liegen, mit verschiedenen Funktionen und Aufgaben und besonderen Geschichten.
Aber es gibt noch ein weiteres Schiff und das liegt im Schaufenster Fischereihafen.
Ja, und das ist nicht zu übersehen. Es ist groß und grün und es ist ein Fischtrawler.
Der letzte deutsche Fischtrawler. Und jetzt hören wir mal, wie gefährlich die Arbeit an Bord war. Heute bei mir im Studio zu Gast ist Christine Hieber vom Historischen Museum bzw. dem Seitenfänger Gera. Hallo Christine.
Hallo.
Ihr werdet jetzt vielleicht schon etwas irritiert sein, wenn ihr gleich ihren Dialekt hört, weil Christine kommt vom anderen Ende Deutschlands, vom Chiemsee. Und jetzt ist sie bei uns in Bremerhaven. Sie hat eine lange, bewegte Vergangenheit, war im Ausland, in Schweden und England und sogar Neuseeland und ist unter anderem auch auf der Krusenstern gefahren. Aber jetzt ist ihr neuer Schatz die Gera.
Ja.
Was machst du da, Christine?
Also ich mache auf der Gera Führungen.
Mhm.
Für Besucher?
Ja.
Manche Tage, wenn Tag des offenen Denkmals und sowas ist, dann sitze ich auch einfach mal auf der Brücke.
Ja.
Weil die Brücke ist normalerweise zugesperrt und das geht nur, wenn ich dann da oben sitze.
Ah ja.
Dann beantworte ich Fragen oder erzähle was über das Schiff.
Die Gera ist ja der letzte deutsche Seitentrawler, ist das richtig?
Ja.
Ein Seitenfänger.
Ja.
Und es ist ein ganz besonderes Schiff, oder? Es liegt im Schaufenster Fischereihafen.
Ja, die Gera ist nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamtkontinentaleuropa, mit Ausnahme von England, der einzige überhaupt noch erhaltene klassische Fischdampfer.
Okay.
Also wo die Netze über die Seite des Schiffes mit der Hand reingezogen wurden.
Eine wahnsinnig schwierige, gefährliche Arbeit.
Ja.
Heute gar nicht mehr vorstellbar. Heute werden die Netze bei den Heckfängern
ja.
per Maschine eingezogen. Und da standen aber die Männer, die Besatzung,
ja.
und mussten diese schweren Netze ziehen. Und so ein Schiff liegt ja nicht ruhig. Das ist ja gerollt. Und sie mussten ja auch irgendwie gegen den
ja.
Wind liegen. Oder wie war
ja.
das? Also es war wirklich gefährlich. Und dann mit klammen Händen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Händen. Und
ja.
da kam ja auch die See rüber, weil die Seite, die rechte Seite, wo das Netz hochgezogen
ja.
wurde, die ist niedrig, die Bordwand, damit sie das Netz hochkriegen. Also es gab schon eine Winde natürlich.
Mhm, aber nur für den Anfang so,
die
ne?
das Netz bis an die Bordwand zog.
Ja.
Und die dann auch hochzog. Aber das Netz ist ja sehr lang und der Fisch ist hinten im Stert.
Ja.
Das. Dieses Teil, das musste man mit der Hand über die Bordwand lehnen, mit der Hand reinziehen. Da hat schon Kran geholfen, aber da die Leute waren patschnass.
Ja.
Und es ist auf oft genug passiert auf diesen Fischdampfern, dass da eben dann jemand über Bord gegangen ist, wenn schlecht Wetter war.
Das kann ich mir vorstellen. Ich stelle es mir aber auch vor, dass man auch leicht seine Gliedmaßen verlieren kann. Das ist ja,
ja
richtig Gewicht dran. Und
ja, aber das waren ja lauter, auf Fischdampfern fahren ja keine alten Leute. Das sind junge Männer, die auch entsprechend kräftig sind.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich kenne viele Leute, die in der Fischerei gefahren sind. Vom Decksmann über Maschine bis zum Kapitän.
Ja.
Wie heißt's? Nur die Harten kommen in den Garten.
Das stimmt.
Die Fischerei, ich glaube, das war in Bremerhaven nicht anders wie überall sonst. Das war bis in die 70er Jahre oder 60er ein Job für junge Männer, die schnell Geld verdienen wollten.
Man hat wirklich sehr gut da verdient, das
ja.
stimmt.
Und das war sogar auf der Gera so, obwohl die Gera ja aus Rostock kommt und in der DDR gefahren ist.
Ja.
Im Sozialismus fürs VEB Fischkombinat Rostock.
Ja, 1961 ist sie, glaube ich, in Dienst gestellt worden.
Ja.
Ne? Und das war auch schon gleichzeitig das Ende der Ära der Seitenfänger, ne?
Ziemlich, ja.
Ja.
Also den ersten Heckfänger kommt übrigens auch aus Bremerhaven. Das ist die Heinrich Mainz, Ende der 50er Jahre. Und der erste Gefriertrawler, wo also der Fang an Bord nicht nur geschlachtet wird, sondern auch gleich verarbeitet und
ja.
eingefroren wird, war auch ein Bremerhavener Schiff. Der Trawler Weser, 1940, als Experiment. Aber das war noch ein Seitenfänger. Hat nicht funktioniert, weil damals gab es noch keine funktionierenden Gefrierketten. Aber
ja,
es war ein Experiment und die Mainz auch. Die Sowjets und dann auch die DDR haben also auch relativ früh mit Heckfängern angefangen.
Ja.
Aber die haben noch 1958 bis 60 haben sie da noch 5 Seitenfänger gebaut. Und da ist die Gera der zweitletzte.
Da hat Bremerhaven wirklich auch geschaltet und das Schiff
ja.
letztendlich dann auch von der Verschrottung gerettet. Ne?
Ja, Das war 1990, nach der Wende, war der Direktor der Fischereihafenbetriebsgesellschaft in Bremerhaven, der Herr Reinhard Meiners.
Ja.
Der war in Rostock, um mit dem Fischkombinat, die waren ja pleite, Wende war ja Katastrophe für die, über eine Kooperation zu sprechen.
Ja.
Und da waren die halt im Hafen und da sieht er die Gera da liegen. Dieses knallgrüne Prachtstück. Damals war sie noch etwas rostig, könnte ich mir vorstellen.
Ich denke auch, also wenn man alte Bilder sieht.
Ja, ja. Da hat er halt gefragt, sagen Sie mal, was ist denn das? Ja, das ist unsere Gera und die kommt jetzt nach Portugal zum Verschrotten. Und da fing es bei dem an zu rattern im Kopf und er dachte, nö. Und wie er nach Hause gekommen ist, hat er halt das gesagt, dass es dieses tolle Schiff da gibt und das wäre doch was für Bremerhaven. Wir haben ja keinen Fischdampfer hier. Dann hat das Schaufenster Fischereihafen neu geschaffen, die Fischereihafenbetriebsgesellschaft und die Stadt Bremerhaven über das historische Museum, damals noch Männer vom Morgenstern oder Morgensternmuseum, die haben dann mitgezogen und die Rostocker haben sich bereit erklärt, die Gera für eine D-Mark zu verkaufen und sie auch noch zu liefern. War ja noch fahrtüchtig.
Also ein richtiger Schnapper.
Ja, warten Sie mal über die Reparaturkosten. Die bedecken wir mit dem Mäntelchen des Schweigens. Die haben sie nach Bremerhaven gebracht. Dann war sie bis 93, 94 war sie bei Schichau-Seebeck in der Werft.
Ja.
Totalrenovierung, weil Fischdampfer riechen ja oft nicht so lecker.
Ja.
Das ganz Besondere an der Gera, und das ist wirklich besonders, ist, dass da die gesamte Ausrüstung noch vorhanden ist. Also die haben das Schiff wirklich da in Rostock liegen lassen. Die ist ja nur als Fangschiff gefahren bis Anfang der 70er Jahre.
Ja.
Danach haben sie sie dann ein bisschen umgebaut, haben an Deck größere Luken gemacht.
Ja.
Dann ist sie noch als Versorger gefahren für die Gefrierschiffe, also für die moderneren Troller. Da hat sie halt Post, Lebensmittel gebracht und den Fang mitgenommen. Dann so ab Mitte der 70er war sie dann auch noch im Heringsfang immer dabei in der Ostsee. Das ist ja im Frühjahr immer ein großer Auflauf und hat auch für die Grenztruppen noch patrouilliert in der Ostsee.
Bewegte aber, Vergangenheit, ja. Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist die gesamte Fangausrüstung, also Netze, alles, das war alles noch auf dem Schiff.
Also da, praktisch Mannschaft von Bord, dann überholt nach Bremerhaven und alles aufgelassen.
Das war einfach drauf, als die da in Rostock noch lag.
Ja. Das ist natürlich ein Geschenk für das Museum auch, ne? Und für ihren neuen Bestimmungszweck.
Das ist ein Unikat. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Chronometer. Was ich ja verstehen kann, weil der ist sicher schon ziemlich schnell verschwunden gewesen, denn das ist ein wertvolles Teil, was man also wirklich gut woanders einsetzen konnte. Aber sonst ist da alles da. Die Maschine, die Brücke, alles. Die Kabinen, die Kammern, da ist noch Geschirr drin.
Das ist auch das Tolle, finde ich, wenn man bei euch an Bord ist. Das Originalinventar, das verleiht auch gleich so ein besonderes Flair.
Da ist nichts umgebaut. Also die haben in den 70er Jahren, wie sie aufgehört haben, selber zu fangen, da haben sie die Laderäume umgebaut, die Luken an Deck. Aber die Kammern, die Kombüse, die Messe, das ist alles original. Und das ist wirklich ein Unikat.
Wie viel Mann Besatzung waren an Bord?
Ja, das war je nach Reise, also um die 30, 34, 33, je nachdem, was sie gemacht haben.
Hatten die Mehrbettkammern oder wie waren die untergebracht?
Ja, also angefangen beim Kapitän, der hat eine große Kammer mit Schlafraum und Bad. Der erste Offizier, also der erste Steuermann und der Chefingenieur.
Ja.
Der Chief, das ist der Chefingenieur und nicht der Koch, bitte merken. Ja, die werden immer ganz böse, wenn jemand vom Passagier oder ein Unkundiger dann fragt, was es mit zum Essen gibt. Die hatten auch Einzelkammern, aber ein gemeinsames Bad. Und die anderen Offiziere hatten zwei Bettkammern, je nachdem, was und wie. Und die Matrosen auch zwei oder drei ein paar. Also das war für... Das war schon sehr komfortabel.
Ja.
Und die Kammern sind auch richtig schön. Ich bin ja selber zur See gefahren, also ich weiß, was eine gute Kammer ist und was nicht.
Weißt du, wie lange die Fangreisen dauerten?
Ja. Die maximale Seeausdauer war 27 Tage. Weil die Gera war ja ein Frischfischfänger. Also die haben die Fische gefangen, dann wurden sie an Deck geschlachtet.
Ja.
Das kann man auch noch sehen, wenn man da an Deck ist in diesen Hocken. Also schlachten heißt Hals aufschneiden, Bauch aufschneiden. Je nachdem, was es für ein Fisch war. Wenn es Kabeljau war, die Leber raus. Die kam in einen separaten Korb. Die älteren Leute wissen, was Lebertran ist. Und da verziehen die Besucher immer die Gesichter. Lebertran ist grauenhaft. Aber das galt als gesund, weil da unglaublich viel...
Und das geht nur vom Kabeljau? Nicht vom Rotbarsch oder was weiß ich?
Soweit ich weiß, werden also hauptsächlich die Kavlia-Lebern verwertet.
Ah, okay.
Also die Leber raus, die Eingeweide raus, die kommen in die Fischmehlanlage.
Die war auch an Bord, ne?
Ja, ja.
Mhm.
Da wurde Fischmehl gemacht.
Mhm.
Das war damals Hühnerfutter.
Ja.
Oder Dünger.
Mhm.
Für viele Sachen war auch ein wertvoller Rohstoff.
Mhm.
Die Fische, die wurden ja nur ausgenommen.
Ja.
Das war ja nur der ganze Fisch.
Ja.
Der wurde auf Eis gelegt. Die hatten, wenn sie raus sind, 80 Tonnen Eis an Bord.
Genau, das hat man in Rostock dann gebunkert.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, ja.
Also in Bremerhaven gab es für die Bremerhavener Fischdampfer gab's mehrere Eisfabriken.
Ja, richtig. Die sieht man ja auch noch so schräg gegenüber von der Gera war sie damals. Ne?
Mhm. Mhm. Den Fisch auf Eis zu legen, das ist auch eine Kunst. Also da denkt man, ja, da schmeißt ein bisschen Eis rein und schmeißt den Fisch drauf. Ja, nix.
Ja, weit gefehlt. Ne?
Weit gefehlt. Weil der Fisch muss eine Temperatur zwischen 3 und 5 Grad plus haben mit dem Eis. Und das muss halten, bis das Schiff wieder im Hafen ist.
Ja, und das, du musst es ja auch vorsichtig stapeln, ne? Ja. Weil sonst hast du nachher unten eine Fischfrikadelle, weil alles zermatscht ist. Und
ja, nein. Also der Fischraum, die Lagerräume sind auch eingeteilt mit Brettern, die
genau,
in Metallschienen
laufen.
Genau, das
sieht man nämlich toll bei euch an Bord.
Genau, da kommt eine Schicht Eis rein, eine Schicht Fisch, eine Schicht Eis und ungefähr so in Meter 20 Höhe wird dann eine Zwischenlage eingebaut.
Richtig, das ist ganz toll zu sehen da an Bord.
Mhm. Und es ist auch im Fischraum unten. Mhm. Bug, das ist als erster Netzraum und dann weiter runter in Fischraum. Da ist auch ein Film, wo das alles gezeigt wird.
Mhm.
Da werden die Fische erklärt. Ich meine, ich kenne mich aus mit Fisch, weil ich lang genug mit Wissenschaftlern zu tun hatte. Aber normal als Bayer kennst du einen Hering, einen Brathering und ein Fischstäbchen. Ja. Und da sieht man halt mal, wie der Fisch wirklich aussieht.
Ja, eben. Selbst wenn wir es so kaufen und es sind Filets, dann erkennst du, wenn du dich nicht auskennst, den ganzen Fisch auch nicht. Ne? Das ist schon interessant zu sehen da.
Und in der Mannschaftsmesse unten gibt es einen längeren Film, so 20 Minuten.
Mhm.
Der ist von einem Bremerhavener Schiff, auch vom Seitenfänger.
Ja.
Wo man das also wirklich sieht. Die hatten wohl mal einen Reporter an Bord, der da gefilmt hat.
Ja.
Unbedingt anschauen.
Stimmt, das ist dieser Schwarz-Weiß-Film, ne?
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
Ja, richtig. Als ich den Film gesehen habe, ist es für mich wirklich unverständlich, auch wenn es junge, kräftige Männer sind, aber diese harte und wirklich gefährliche Arbeit, das ist wirklich beeindruckend. Das kommt da gut rüber, finde ich, in dem Film.
Ich sag's mal so. Ich habe ja lange in Kaliningrad gewohnt, in Königsberg, und da gab es eine Walfangflotte bis in die 70er Jahre.
Ja.
Und die haben noch ein bisschen besser verdient wie die normalen Fischer.
Ja.
Und wenn die nach Hause gekommen sind, das war, glaube ich, ein Ereignis. Also da sind die horizontalen Damen aus ganz Russland gekommen. Und der Kapitän hat sich 3 Taxen bestellt. Eine für sich, eine für sein Gepäck und eine für seine Handschuhe.
Für seine Handschuhe?
Das war der Brauch.
Okay.
Und hier, ich kenne ja die Geschichten auch, es kommen ja da oft Leute, die mir was erzählen. Die jungen Kerl, die hatten die Taschen voll Geld.
Mm, das stimmt.
Und dann hat's hier gekrallt.
Mm-hmm.
Das kann ich auch verstehen. Ich weiß es ja aus meiner eigenen Seefahrtszeit, wenn wir 2 Monate, 3 Monate auf See waren oder auch wenn nur 1 Monat und dann in den Hafen gekommen sind. Ja, puh. Ja. Und das war natürlich so. Und ja, es gab viele, die dieses raue Leben eben mochten, aber die sind einfach gefahren, weil es eine Gelegenheit war, um unglaublich viel Geld zu verdienen.
Genau. Viele haben es ja auch ein paar Jahre gemacht, wie du schon sagst, um Geld zu verdienen. Und dann haben sie sich einen Landjob gesucht, wenn sie, was weiß ich, vielleicht sich ein Haus kaufen konnten oder sowas. Manche sind aber ja auch für immer an Bord geblieben und die See nicht wieder losgelassen. Ne? Die lässt die See ja eigentlich auch nicht los. Vieles begeistert dich ja an Bord der Gera, aber ganz besonders auch die Maschine. Ne? Was hat es damit auf sich?
Die Gera hat eine ganz besondere Maschine und das war damals auch eine Besonderheit, die sie in der DDR entwickelt haben.
Mhm.
Man muss dazu sagen, die DDR hat unglaublich viele Fischereifahrzeuge gebaut.
Mhm.
Denn die haben auch hunderte von Trollern für die Sowjetunion gebaut. Und die Sowjetunion hatte allein in Kaliningrad 400 Troller. Und dann gab es noch andere Häfen.
Ja.
Also die DDRler wussten also, wie man Fischdampfer baut. Die Gera hat 2 Maschinen. Eine Vater- und Sohnmaschine. Also die Vatermaschine ist die Hauptmaschine. Die ist also ungefähr doppelt so groß wie die Sohnmaschine.
Mhm.
Und der Sohn ist dazu da, um die Netzwinde anzutreiben. Weil dieses Netz, das kann, wenn der Fang richtig, richtig super ist, bis zu 5 Tonnen wiegen.
Wow.
Und das muss man erstmal reinkriegen.
Ja.
Der Vorteil von diesem System ist, dass die Hauptmaschine unabhängig läuft. Und wenn die dann nach Hause wollten, dann hatten sie es ja eilig, damit der Fang nicht verdirbt.
Ja.
Weil je frischer der Fisch war, umso besser war er bezahlt. Dann hat man die Vater- und die Sohnmaschine zusammengekoppelt und dann ist das Schiff 2 Knoten schneller gelaufen.
Ja, gewusst wie.
Ja, ja, also das ist ganz pfiffig. Und das sind Dieselmaschinen, die wurden in der DDR gebaut.
Mhm.
Das ist wirklich was Besonderes. Habe ich noch so auf keinem der vielen Schiffe, auf denen ich war, gesehen. Und was noch was ganz Besonderes ist auf der Brücke. Die Brücke ist normalerweise nicht offen. Die ist also nur offen, wenn Führungen sind.
Ja.
Und zu besonderen Tagen. Die haben kein Steuerrad. Also da stand nicht der Matrose am Steuerrad und hat gesteuert.
Aha, sondern?
Die haben eine Knopfsteuerung.
Wie das, so ein Joystick bei Spielen, sowas in der Art?
Ja, 1960, wollen wir es nicht übertreiben, es sind einfach nur Knöpfe. Und da ist ein Knopf, der ist rot,
ja,
für links, für Backbord.
Ja.
Und ein Knopf, der ist grün, für rechts, für Steuerbord. Und ein Knopf in der Mitte ist für Beschleunigen. Wenn man den Knopf meinetwegen jetzt für Backbord gedrückt hat, dann hat man den so lang gedrückt, bis der Ruderlagenanzeiger gezeigt hat, dass das Ruder jetzt so liegt, wie es der Steuermann angesagt hat.
Hat sich das durchgesetzt?
Nein.
Nein, ne? Das stelle ich mir auch ziemlich umständlich vor.
Na, ich habe jetzt erst erfahren, was der Sinn davon ist, weil das konnte mir niemand sagen. Und ich war, als ich das letzte Mal in Rostock war, da kannte ich die Gera noch nicht. Das ist sehr präzise Steuerung. Und das ist für einen Fischdampfer wichtig, weil wenn der das Netz draußen hat und einholt, muss man sehr genau manövrieren.
Ja.
Erfunden wurde die Steuerung in Deutschland in den 20er Jahren für den Panzerkreuzer Deutschland.
Ach was.
Den sie in der Weimarer Republik, also Ende der Weimarer Republik, 28, 29 gebaut haben. Hat mir ein Besucher verraten.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Das ist auch was Tolles bei deiner Arbeit, ne? Dass da wirklich oft Gäste an Bord kommen, die mit dem Schiff auch wirklich zu tun hatten oder mit dem Schiffstypen auch, ne?
Ja,
plus natürlich auch Fischerleute sowieso, die auch über die Arbeit so berichten können, ne?
Weißt, was die Gera noch Pfiffiges hat?
Nein.
Sollte ich jemals wieder zur See fahren, kommt das in meine Kammer rein, ja? Die Gera hat auf der Brücke kardanisch aufgehängte Kaffeetassen, damit der Kaffee nicht ausläuft, wenn das Schiff schlingert oder rollt.
Da schau an.
Das haben die selber gebaut, also das sieht man auch. Genial.
Das ist ja wirklich super.
Weil der Treibstoff der Welt ist nicht Diesel. Vergesst es, Leute. Lasst euch kein Käse erzählen. Der Treibstoff der Welt ist Kaffee.
Genau. Kein Transport, Morgen ohne Kaffee.
Kein Transportfirma, kein Schiff funktioniert ohne Kaffee.
Ja.
Und die Gera hat kardanisch aufgehängte Kaffeetassen, damit der Kaffee nicht überschwappt.
Sehr klasse.
Ja, also da sind die richtig gut.
Du hattest gesagt, also das Netz wurde eingeholt und dann wurde der Fisch an Deck geschlachtet.
Ja.
Also nicht unter Deck geschlachtet. Ja. Und es war dann auch wie auf so einem Fließband. Aber da wurde wirklich der Stert, also das Ende vom Netz, aufgemacht. Das ist ein besonderer Knoten, mit dem das verschlossen wurde. Ne? Und dann ergoss sich wirklich dieser Fisch über das ganze Deck. Ne?
Ja, also das ist ja nur das Vordeck.
Ja, das stimmt.
Das ist ja nicht wie beim Containerschiff, sondern also Fischereidampfer hatte damals dieser Typ die Aufbauten von der Mitte nach Achtern und auf dem vorderen Teil vom Deck wurde der Fisch verarbeitet.
Mhm.
Und da wurden überall die sogenannten Hocken gemacht. Da waren Stahlstreben wie T-Profile, da wurden Bretter reingemacht, dass das Deck unterteilt war, damit der Fisch nicht hin und her schwappt und das Schiff versenkt.
Wollte ich gerade sagen, das wird dann ja auch instabil, wenn alles dann Richtung Backbord rutscht, dann ist das Schiff wirklich in der Schieflage.
Ja, Richtung Backbord ist nicht ganz so schlimm, weil da
hohe Seite. Stimmt, hast du gesagt, ja.
Aber Richtung Steuerbord ist der Fisch wieder über Bord und das Schiff kippt um.
Ja.
Das wurde also das Deck in kleine Abteile unterteilt, ungefähr wie eine Europalette von der Größe.
Ja.
Und da standen die Matrosen drin, und haben erst den gereinigt, also mit Salzwasser.
Ja.
Und dann geschlachtet. Also die haben jeden Kabeljau, wenn sie da so ein, Kabeljau kann schon mal 50 Kilo haben.
Das ist irre, ne?
So einen großen Kabeljau aufheben, an den Kiemen, Hals abschneiden, Bauch aufschneiden, Leber raus und dann mit Schwung in die Luke schmeißen.
Vor allem, bis er gekehlt ist, hält er ja auch nicht still. Also das ist ja schon ein kräftiges Tier. Und das ist ja dann auch alles rutschig und nass. Ja. Also ich glaube, mich wird sofort von den Füßen hauen.
Ja, daran gewöhnt man sich.
Ja, gekonnt ist gekonnt.
Na, das kriegt man hin. Also Leute, die länger als 2 oder 3 Tage auf dem Schiff seekrank werden, die fahren nicht mehr zur See. Das hält's nicht aus.
Das stimmt.
Man kriegt da auch Routine und weiß dann, wie das geht. Aber das Ding ist halt, die haben geschlachtet, bis der Fisch verarbeitet war. Und wenn dann der nächste Hohl schon hochkam, dann haben sie weiter geschlachtet. Mhm. Und das kann auch mal 48 Stunden oder Wollt länger dauern. Sagen,
pünktlichen Feierabend gibt's da nicht, auf gar keinen Fall.
Da gab's gar nichts und das ist heute noch so.
Ja, ja.
Aber heute ist natürlich, erstens kommt das Netz mit der Winde an Bord. Mhm. Dann wird heute auf dem modernen Troller, wie auf der Jan Maria jetzt auf der neuen Bremerhavener Troller, wird der Fang unter Deck verarbeitet und der kommt in die Filetiermaschine und wird dann sofort tiefgefroren. Nach 3 Stunden ist der Fisch als Block tiefgefroren. Also ein frischer
Fisch gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Nee.
Aber auf der Gera war das halt noch anders. Da war das noch altvätersweise.
Ich glaube auch, das mit dem Eis ist heute angenehmer, ne? Also ich habe mir mal erzählen lassen, früher, wenn die dann die Schiffe mit dem Eis beladen haben, wenn es warm war, war es ganz fies, weil dann ist es ja so, das Eis schwerer geworden, weil es so angetaut ist. Und das war ein richtiger Kraftakt dann, ne?
Ja.
Das ist schwere, schwere Arbeit.
Also ich habe mich früher mal mit tiefgefrorenem Gefahrgut beschäftigt. Wenn man das im Sommer aus dem Kühlraum bei minus 25 Grad in den LKW verladen hat,
ja,
das war gruselig, weil einfach der Temperaturunterschied so stark ist. Aber heute auf den Fischdampfern, das ist extrem effizient.
Mhm.
Also wirklich, das ist auch, ich glaube, im Vergleich zum Geldwert ist die Bezahlung heute auch nicht mehr so gut, wie sie damals
Da könntest du recht haben,
ist immer noch gut, aber nicht mehr so. Also das ist zumindest, was mir die Leute erzählen. Die Gera ist ja nicht nur als Fischfänger gefahren.
Mhm.
Die Zeit war ja eigentlich so Mitte der 60er Jahre, haben die Heckfänger übernommen, weil die einfach viel effizienter sind. Dann wurden langsam die Gefrierketten aufgebaut und dann war einfach das Schiff veraltet. Und die hat noch gefangen bis Anfang der 70er Jahre und dann wurde sie als Versorger eingesetzt. Da hat man dann am Deck auch größere Luken reingeschnitten, damit man eine Palette rausheben konnte.
Mhm.
Und ist also zu den Fischdampfern raus. Man muss dazu sagen, die DDR, die haben, wie ich glaube auch viele der Bremerhavener, war ja einfach die deutschen Gebiete unter Grönland, zwischen Island und Grönland und rund um Island.
Ja.
Das waren die Hauptfischgebiete. Und ich war da oben auch unterwegs mit dem Segelschiff und mit dem Forschungsschiff und ich weiß, wie das Wetter da ist.
Mhm.
Also wir waren da mal im Winter unterwegs da oben. Ja,
Das ist schon eine Herausforderung.
Aber man muss es mögen. Das ist natürlich auch eine extreme Sache, die das Schiff auch extrem beansprucht.
Ich wollte gerade sagen, eine starke Belastung, ja.
Und da sind die halt raus und haben Sachen gebracht, Sachen geholt und wieder zurück nach Rostock, damit die Fischdampfer, die teuer waren mit viel Mannschaft und viel Ausrüstung, einfach nicht immer heimfahren mussten.
Das kostet Zeit und Geld.
Ja, also von der Davisstraße zwischen Grönland und Kanada bis nach Rostock, da bist du 10 Tage unterwegs mindestens, je nachdem, wie das Wetter ist. Das hat sie dann auch noch gemacht, so bis zweite Hälfte 70er Jahre. Dann war sie auch noch im Frühjahr in der Ostsee, für einen Hochseetroller, aber okay, im Heringsfang dabei, in der Heringssaison. Damals gab es ja noch Hering in der Ostsee, auch als Versorger.
Ja.
Also Zubringer, holen und bringen. Und wie ich erst vor ganz kurzem rausgefunden habe, auch ab Mitte der 70er Jahre für die DDR-Grenztruppen.
Mhm. Was hat sie da gemacht?
Ja, da hat sie Überwachung gemacht von der Küste, weil die DDR war ja abgeschlossen, für die jüngeren Hörer, die das nicht mehr wissen, wie das damals war. Da war die Grenze dicht. Die Grenzen wurden auch überwacht, vor allen Dingen die Seegrenze. Da war sie als ziviles Schiff, aber im Grenzschutz eingebunden und war auch an Manövern beteiligt, wo dann die Leute auch Uniform getragen haben, der Grenzschütze, und bewaffnet waren. Ja. Ich habe letztes Jahr, das ist noch eine etwas traurige, aber nichtsdestotrotz wichtige Geschichte, per Zufall erfahren, dass die Gera in einen der unglücklichsten Fluchtversuche verwickelt war.
Aha, was ist da passiert?
Ja, das ist eine ganz tragische Sache. Das war im September 79, glaube ich, war das Jahr, 7. September. Da war die Gera auch draußen unterwegs vor Rügen und hat da aufgegriffen einen schwimmenden Gegenstand. Also sah ihr, war dunkel, sah irgendwie seltsam aus, sind sie halt hin, das war ihre Pflicht, um zu schauen, was da schwimmt. Das macht man mit jedem Schiff.
Ja, klar.
Wenn sie da irgendwas schwimmen sehen und sie können das nicht orten, dann fahren sie hin und checken das.
Ja, das kann ja auch was sein, was ein anderes Schiff dann wieder in Gefahr bringt, was man rammen kann, was das Schiff...
Oder Schiffbrüchige, man weiß es ja nicht.
Alles möglich.
Und das waren 2 Faltboote, die mit einer Stahlkonstruktion zusammengeschweißt waren als Katamaran. Die haben sie dann an Bord genommen, haben das halt auch rapportiert, mussten sie ja. Das hat sich dann herausgestellt, das waren Leute aus Sachsen, zwei Brüder mit ihren Ehefrauen und ein Säugling.
Oh je.
Die wollten flüchten von Rügen nach Dänemark.
Ja.
Mit diesem zusammengebastelten Boot. Und damit sie halt nicht erwischt werden, sind sie im September erst gefahren, wenn es schon dunkel ist.
Mhm.
Bloß es war Windstärke, ich glaube, um die 7.
Ach, du liebes bisschen.
Ja, also da muss man wirklich noch nie auf See gewesen sein, dass man weiß, dass ein Faltboot bei Windstärke 7 kein guter Plan ist.
Mhm.
Aber daran sieht man halt auch, und ich war da echt schockiert, weil die haben ja nicht schlecht gelebt. Aber einfach das Gefühl, eingesperrt zu sein. Also ich habe das auch erfahren, weil da gibt's einen Film drüber im MDR. Den gibt's auch, glaube ich, noch in der Mediathek, Flucht über die Ostsee. Da hat mich ein Bekannter, der selber aus der DDR ist und selber auch Regimegegner war und eingesperrt wurde, der hat mich angerufen, als dieser Film lief und sagt, Christine, du, da ist was über deine Gera. So bin ich da überhaupt draufgekommen.
Ja.
Das waren also 4 Leute und dieses Kind. Die Leichen haben sie dann 3 Erwachsene und ein Kind haben sie dann ein paar Tage später, wurden halt angetrieben an der Küste.
Mhm.
Die 4. Leiche wurde dann erst, als sie den Film gedreht haben und dann wirklich untersucht haben, hat sich herausgestellt, die wurde dann im Kaliningrader Gebiet angetrieben, ungefähr ein Jahr später.
Mhm.
Also viel weiter an der Ost. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Leute auf der Gera ganz schrecklich war, weil die wussten natürlich, was da passiert ist.
Mit Sicherheit.
Wir werden jetzt auch vom Museum versuchen, da ein bisschen mehr rauszufinden, weil wir finden alle, dass das eigentlich zur Geschichte des Schiffes gehört und dokumentiert gehört.
Auf alle Fälle. Und du wirst ja auch nicht müde, immer mehr Geschichten auszugraben. Ach. Und wenn du eben solche Gäste auch an Bord hast, die dann auch zu befragen, Zeitzeugen und sowas.
Ja.
Ne? Das ist ein Fundus.
Die Leute, die damals bis in die 70er Jahre oder 60er war ja eigentlich Ende mit Seitenfängern. Oder auch bis Ende der 70er, Anfang der 80er war ja auch in Bremerhaven mit Fischerei Ende. Das war ja, als die Wirtschaftszonen ausgedehnt wurden, dann war das vorbei, weil Deutschland hat einfach keine Küste für Hochseefischerei.
Genau, richtig.
Das ist spannend, diese Leute, wenn da jemand was erzählt, ja, weil heute kennt man das ja nur noch aus Erzählungen. Man kann sich das auch nur schwer vorstellen, wie das ist, wenn man da irgendwo draußen ist im Nordatlantik bei schlechtem Wetter.
Eben.
Also ich bin mit der Großenstern ein paar Mal über den Atlantik und mit den Forschungsschiffen auch und auch mal im Oktober.
Da geht's zur Sache, ne?
Ja, und die Gera ist ja auch nicht so groß.
Ne, eben.
Die ist ja 65 Meter lang, das ist die Hälfte von der Großenstern. Diese Schiffe sind unglaublich seetüchtig. Und das sieht man auch, wenn man sie anschaut, weil die ja vorne unglaublich hoch ist. Das ist einfach, dass sie mit den großen Wellen fertig wird. Und gefischt haben die, was mir gesagt wurde, so bis Windstärke 8.
Oha.
Also Wellenhöhe 5 Meter, aber das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Kapitän und je nach Typ des Seegangs.
Mm, ja, nicht jede Welle ist gleich, ne? Das stimmt, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die Gera ganz schön gerollt hat.
Das denke ich auch. Man sieht es ja auch gut in dem Film.
Ja, also die Fischereischiffe, die waren wahnsinnig seetüchtig, aber sie waren nicht bekannt dafür, dass sie ruhig in der See liegen.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Ja, also für Leute, die schnell seekrank werden, ist das nichts. Aber man sollte es schätzen, wenn man Fisch isst, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Das stimmt.
Ja.
Also ein Besuch bei dir an Bord ist wirklich empfehlenswert. Das Schiff ist ein Gewinn für uns,
ja,
für Bremerhaven als Museumsschiff. Und du bist ein Gewinn für das Schiff, weil
ja,
du so dafür brennst und immer mehr rausfindest. Das ist wirklich toll.
Die Ausstellung ist ja, ich bin ja nicht so oft da, weil das ist ja nicht so oft, dass auf der Gera wirklich Führungen sind.
Mhm.
Eigentlich ist das Schiff ja, dass man sich das auch gut selber anschauen kann. Die ganzen Filme, die da sind, man kriegt wirklich einen Eindruck, wie das war. Und man kann die Kammern anschauen, die Kombüse ist offen, die Vorratsräume, die Maschine. Man kriegt einfach einen Eindruck, wie das war,
genau,
wie die gelebt haben.
Und dann kann man hinterher vielleicht auch noch gegenüber in die Multivisionsschau 360 Grad gehen. Da taucht man dann ja unter Wasser auch und steht auch auf der Brücke. Also ist auch sehr beeindruckend. Und dann kann man natürlich gleich gegenüber auch ganz frischen Fisch genießen.
Ja.
Alles zusammen. Ja,
das im
Schaufenster Fischereihafen wird Fisch geliebt, gelebt und gefeiert, ne?
Ja.
Das stimmt.
Also wenn ich auf der Gera bin und auch oft genug, wenn ich nicht auf der Gera bin, dann ist ein Besuch bei einem der Fischlokale mit dabei.
Ja, das gehört dazu.
Ja, und das ist einfach ein Unikat.
Mhm.
Ja, und Bremerhaven bis in die 60er, 70er Jahre größter Fischereihafen Kontinentaleuropas mit diesem einmaligen Schiff, das muss man sich einfach anschauen.
Auf alle Fälle.
Ja.
Christine, ich danke dir, dass du bei mir im Studio warst.
Gerne.
Und so viel von der Gera erzählt hast und sage dann Tschüss und vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass ihr dann alle kommt.
Mit Sicherheit. Tschüss.
Tschüss.
Das waren ja wirklich tiefe Einblicke in die gefährliche Arbeit der Fischereileute an Bord der Gera. Wenn euch jetzt das Wasser im Munde zusammengelaufen ist, wenn ihr an Fisch denkt, dann macht doch gleich die Fischhappentour. Das ist der kulinarische Spaziergang durch das Schaufenster Fischereihafen. Entdeckt die maritime Genusswelt und begebt euch auf eine geschmackvolle Reise durch das Schaufenster Fischereihafen. Übrigens einst die Keimzelle der deutschen Hochseefischerei. Eure Gästeführerin oder euer Gästeführer erzählt euch spannende Geschichten dieses einzigartigen Viertels, kleine Anekdoten und noch vieles mehr. Und abgerundet wird das Ganze durch kleine Probierhäppchen.
Also allein schon wegen der Probierhäppchen würde ich ja diese Tour mitmachen. Aber es gibt ja auch noch viele andere Touren. Wer jetzt sagt, Fisch ist vielleicht noch nicht ganz so mein Ding oder ich traue mich da noch nicht so ran, der kann Bremerhaven auch noch von seiner märchenhaften Seite kennenlernen.
Tatsächlich?
Ja, und zwar gibt es die Tour Seemannsgarn, Legenden und mehr. Da kann man ganz viel erfahren über Geisterschiffe, über freche Kobolde. Wir haben hier sogar mitten in der Stadt einen Klabautermannbrunnen, der ist gleich neben dem Wasser schaut, schräg gegenüber vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Und da kann man ganz viel über die Geheimnisse der Seeleute erfahren, was es mit frechen Kobolden so auf sich hat und wie die früher auf den Schiffen rumspukten.
Ich glaube, diese Führung geht durch die Hafenwelten, also startet dann am alten Hafenmuseum Hafen Deich bis zum Wasser schaut, was du gesagt hast, ne?
Genau, man geht einmal durch die Hafenwelten und kann ganz viel fesselnde Geschichten dabei erfahren und lernt Bremerhaven so nochmal von einer ganz anderen, mysteriösen und märchenhaften Seite kennen.
Mhm. Ja, wenn wir schon bei Seemannsgarn, Legenden und mehr sind, dann interessiert euch vielleicht auch unsere neue Führung, die heißt Kaum zu glauben. Die geht entlang des Deiches und des neuen Hafens, also die ganz andere Route, vorbei an historischen Schiffen, alten Kaianlagen und moderner Architektur. Euer Guide erzählt euch 13 unglaubliche Geschichten, aber nicht alle sind davon wahr. Ja, es ist nicht so einfach. Ich habe das selber mitgemacht und manches ist so unglaublich, wo du ganz sicher bist, das kann nur geflunkert sein. Und du wirst erstaunt sein oder vielleicht bist du ja auch der Bremerhaven-Crack. Am Ende dieser Tour wird es nämlich ausgewertet. Dann kreuzt jeder an, was er für wahr und was er für falsch hält. Und ich bin ziemlich sicher, dass du erstaunt sein wirst.
Ach so, dann erfolgt zum Schluss auch noch der ultimative Bremerhaven-Test.
Genau.
Aber es wird aufgelöst.
Es wird aufgelöst und es ist spektakulär.
Aber nicht nur die Fragen und Antworten sind spektakulär, sondern auch das Panorama, was man dabei genießt. Ne?
Mhm, wirklich.
Also einmal über die Deichlinie mit Blick auf die Außenweser. Das ist schon ein schöner Ausblick.
Und entlang des Hafens auch mit den Booten, die da verteut sind und bis hin zu Traditionsschiffen und das Schulschiff Deutschland, den stolzen Windjammer, also Seefahrt pur.
Und noch mehr Seefahrt gibt es mit der Hafenbustour. Und zwar solltet ihr die unbedingt mal machen, wenn ihr in den Überseehafen wollt und im Grunde genommen Stellen sehen wollt, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
Das stimmt. Nur dieses Fahrzeug darf auf das Betriebsgelände, wo sonst wirklich nur Betriebsfahrzeuge rauf dürfen. Ne?
Richtig, genau. Das ist Sperrgebiet. Da kommt nicht jeder hin, außer man arbeitet da. Also ihr habt die Wahl. Entweder meldet ihr euch als Hafenarbeiter an oder ihr macht die Bustour. Da kommt ihr tatsächlich in diese Bereiche rein, die sonst nicht für alle zu sehen sind. Ihr fahrt lang am Containerterminal und fahrt auch direkt an die Kaje und könnt dort auch sehen, wie die Schiffe be- und entladen werden. Da fahren ja diese großen Van-Carrier, die dann die Container aufpicken, als wären das so kleine Lego-Steine.
Van-Carrier musst du erklären, glaube ich. Das sind so ganz langbeinige, hoch aufgeschossene Fahrzeuge. Mich erinnern die immer so ein bisschen an Spinnen durch die langen Beine.
Richtig.
Und die fahren dann über die hoch aufgestapelten Container und picken die dann auf mit einem Spreader, ne? Also das ist so eine Metallvorrichtung, genau, die da in die Ecken geklemmt wird und dann kann der Container angehoben und zu seinem Bestimmungsort gefahren werden.
In Bremerhaven werden sie noch tatsächlich von echten Menschen gesteuert. In Wilhelmshaven hat man mittlerweile auch autonome Fahrzeuge eingesetzt.
Mhm. Ja, und die bringen die dann bis zur Stromkaje, die längste Europas, wie gesagt. Und da werden sie dann ja von den Brücken aufgenommen. Und dann beginnt das Tetris-Spiel.
Dann beginnt das Tetris-Spiel und da ist auch ein bestimmtes System dahinter und man kann
muss
so
ja auch. Stell dir mal vor, du machst den Container.
Wo hast du den?
Genau. Oder du hast den, der zuerst ausgeliefert werden muss, ganz unten im Schiffsbauch und darüber 1000 andere. Das wäre das Chaos pur.
Ja, also es ist im Grunde genommen Tetris für Fortgeschrittene.
Definitiv.
Man kann das auch tatsächlich studieren bei uns an der Hochschule.
Musst du ja auch.
Für Logistik. Also wer da Interesse dran hat, sollte sich da gerne mal informieren.
Aber ich glaube, man muss Lust auf Mathematik haben, sonst funktioniert das Ganze nicht.
Ja, Rechnen ist auch dabei, das stimmt.
Oder stell dir mal vor, du packst unten die leichten Container, also leicht klingt etwas lustig, wo nicht so viel Gewicht drin ist und ganz oben hoch aufgetürmt auf den Schiffen sind die schweren. Dann droht das Schiff zu kentern. Also es ist genau. Wirklich mega spannend, das zu sehen.
Ja, es hat auch was mit Ladungssicherung zu tun, genau. Mhm. Wenn ihr das Ganze mal in Wirklichkeit erleben wollt, dann bucht diese Tour und nimmt dieses ganze Hafenflair einfach mal wahr und schaut euch das an, was für tolle Schiffe hier liegen und was für unheimlich große Dimensionen das eigentlich sind.
Egal für was ihr euch entscheidet, wir geben euch die Kontaktdaten in den Shownotes, dann könnt ihr einfach mal stöbern, nachlesen und wenn ihr mögt, auch gleich buchen.
Und falls ihr ein besonderes Hafenerlebnis oder Tourerlebnis hattet, schreibt uns das gerne in die Kommentare.
Wir sind gespannt. Tschüss.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.